Also für mich ist immer diese zentrale Frage, wo ist eigentlich mein nächstes Problem? Also ich laufe da durch das ganze Spiel und überlege mir, okay, was machen die als nächstes? Und man sieht es auch. Also ein Spieler, der zum Beispiel eine Flanke schlägt, der richtet sich immer auf und schaut zum Ziel. Also da gibt es keinen No-Look, also die gucken nicht auf den Boden. Aber und wenn ich weiß, der wird gleich flanken, dann kann ich ja schon da hinschauen, wo der Ball hinkommt.
Sie gucken praktisch die Haltung des Spielers an und erkennen dann, was er vielleicht macht.
Aber auch das Spiel, natürlich, wir analysieren natürlich auch die Spielsysteme. Also es ist jetzt nicht so, dass wir...
Vor einem Spiel.
Ja, absolut. Also es ist ja eine große...
Sie schauen sich dann per Video oder ähnliches mehr die beiden Mannschaften an, die sie betreuen. Oder die, denen sie halt schießen müssen dann im Moment.
Genau, und wir haben ja auch Tools dafür. Also ich kann mir ja wirklich jeden Eckball vom 1. FC Nürnberg in den letzten 20 Jahren anschauen. Und zwar nur die Eckbälle, wenn ich will.
Da waren wenig erfolgreich, aber...
Ja.
Auf eine weiß-blaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Dennis Aytekin.
Hallo, willkommen, grüß Gott, zur weiß-blauen Tasse. Das ist für mich immer ein ganz schöner Moment, weil normalerweise werde ich nur mit allem Unsinn behelligt und werde ich immer nur gefragt, aber bei diesem Gespräch kann ich Leute, die ich total spannend und faszinierend finde, die mir aufgefallen sind und die ich auch gern höre, sehe oder auch schaue, begrüßen. Heute war schon Lothar Matthäus und alle möglichen Fußballer, aber heute sozusagen jemand, der mit dem Fußball besonders verbunden ist, Dennis Aytekin, der Schiri-Star, wenn ich das mal sagen. Auf jeden Fall für mich ein Top-Schiedsrichter, über 230 Bundesligaspiele, steht jedenfalls bei mir auf dem Zettel, 11 Jahre FIFA-Schiedsrichter, zweimal Schiedsrichter des Jahres und er hat noch etwas, was praktisch ihn über alles erhebt. Er ist auch ein FCN-Fan, was den Club betrifft, weil er aus meiner Region kommt. Ich hoffe jedenfalls, dass das noch so ist und deswegen herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Hätte ich ihn. Wie wird man eigentlich Schiri? Also ich sag mal so, jeder Junge will doch Fußballspieler werden. Ist es dann so, waren Sie der, entschuldige, wenn ich das so frage, der nicht gewählt wurde oder der es nicht konnte, aber wie wird man eigentlich Schiri?
Ja, also ich muss sagen, man braucht auf jeden Fall eine große Leidenschaft für den Fußball tatsächlich. Ich habe selber über 14, 15 Jahre gespielt. Die meisten Fußballfans glauben ja tatsächlich, dass man Schiedsrichter wird, weil man zu Hause nichts zu melden hat. Also das ist ja so die typische Denke. Aber es ist so, ja, aus dieser Leidenschaft zum Fußball entstanden und ich habe gemerkt, dass ich die Regeln nicht kann und so mit gesundem Halbwissen wollte ich da als Spieler nicht rumlaufen und dann habe ich tatsächlich den Lehrgang gemacht und da macht man ja 3-4 Tage den Kurs und danach ist man Schiedsrichter und ich bin dann positiv hängen geblieben bei dem Thema, weil es eine große Verantwortung ist, Verantwortung zu übernehmen für die Spieler, für das Spiel. Und für mich war das eben ich habe gemerkt, ich bin da mit dem Fußball verbunden. Es ging dann relativ schnell nach oben und dann dachte ich mir, also aus nächster Nähe solche Top-Spieler zu sehen, das wirst du selber als Spieler nicht schaffen. Und in der Tat ist es dann so, dass diese Leidenschaft dann bis nach ganz oben geführt hat.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wo haben Sie denn gespielt als aktiv?
Also bei mir quasi im Landkreis Fürth, beim ASV Zirndorf, habe ich angefangen und in der Jugend lange Jahre dort gespielt, Verteidiger. Ich habe alles umgegrätscht, was ging.
Also ein bisschen, heute wird man sagen, wieder Palinha, das ist ja von der Größe so ein Wegsauger oder so. Aber schon so eine richtige Hardcore-Grätsche auch gemacht?
Ja, also früher war es ja so ein bisschen robuster alles.
Heute ist das so? Ich habe nämlich auch den Eindruck, weil ich habe letztes Mal ein paar alte Bilder gesehen. Und wenn heute Spieler sich so beklagen, dass so hart ist, ich habe so ich komme aus den 70ern, so wenn da waren Verteidiger, also die haben da schon ganz anders zugelangt, ja, Walter Frosch oder sowas, ja, oder ich denke an die Fasterbrüder, die waren auch sehr, sehr, sehr hart und deutlich, ja. Oder Claudio Gentile von den Italienern, da hat man es immer krachen gehört, sogar bei den Außenmikros. Ist es so, dass es heute das nicht mehr so der Fall ist? Oder liegt es daran, dass die Schiris heute härter sind?
Nee, ich glaube, das ist halt am Ende ist unsere Aufgabe, die Gesundheit der Spieler zu schützen. Und ich glaube, früher war das auch zwar die Aufgabe, aber ich habe schon so den Eindruck, dass, ich meine, bei den Topstars, die rumlaufen, da geht es um Dimensionen, so eine Verletzung, was das auslöst. Und deswegen ist unsere Kernaufgabe tatsächlich, die Gesundheit der Spieler ist an allererster Stelle und natürlich dem Spiel einen Rahmen geben. Und das sind diese Aufgaben nehmen wir natürlich jetzt bei der Entwicklung auch der Medien. Also wenn 40 Kameras in so einem Spiel, da siehst du jedes Foul aus jedem Winkel. Deswegen haben wir da natürlich jetzt mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, auch da den Regeln entsprechend Geltung zu verschaffen. Und das ist ein Thema, da werden wir jedes Jahr auch sensibilisiert, dass eben über allem die Gesundheit der Spieler steht.
als ein Wirtschaftsgut ist. Interessant, natürlich, ja. Heute mehr Geld im Spiel. Aber zurück beim ASV Zirndorf, ich kenne das, ja, ich komme aus dem Nürnberger Westen, Zirndorfer Freibad, ich kenne das alles. Überraschend viele Zirndorfer sind Fürth-Fans. Und weil das der Landkreis Fürth ja immer so ist. Das war aber nie so die richtige Option, Fürth so?
Also ich bin ja, ich meine, ich bin als kleiner Junge, also ich bin ja in Nürnberg geboren, in der Haller-Wiesen-Klinik.
Ich auch übrigens.
Und gefühlt ist jeder Nürnberger da in dieser Klinik geboren. Aber tatsächlich ist es so, dass man in jungen Jahren dann natürlich, wenn man fußballaffin auch ist, dann zum einen oder zum anderen Verein geht. Also ich war auch bei Greuther Fürth, habe mir Spiele angeschaut. Ich war natürlich auch beim 1. FC Nürnberg, auch regelmäßig beim 1. FC Nürnberg, habe dort die Spiele angeguckt. Aber mit der Zeit ist es so natürlich, wenn man Schiedsrichter wird, dann irgendwann fokussiert man sich dann halt auf seine Schiedsrichtertätigkeit und so dieses klassische Fansein.
Entwickelt eine Distanz, das muss man ja auch irgendwie
lernen. Ja, aber man hat auch dieses klassische Fansein, das hat man dann nicht mehr. Und heute, also nach gefühlt 25 Jahren Schiedsrichtertätigkeit, ist es so, ich habe immer noch eine große Leidenschaft für Fußball. Ich schaue mir unglaublich gern die Nationalmannschaft an. Aber dass ich jetzt quasi so klassisch mit irgendeinem Trikot vor dem Fernseher sitze und die Daumen drücke irgendeinem besonderen Clubverein, also so eine Clubmannschaft, das ist natürlich nicht der Fall. Aber die Nationalmannschaft, wenn spielt, da bin ich ganz normal eben Fan.
Also auf jeden Fall die politisch völlig korrekte Antwort. Dann also beim ASV Zirndorf und dann Schiri geworden. Was war denn so der große, also man macht mal so Lehrgänge, muss man da glaube ich machen,
oder? Ja, genau. Ja, man macht tatsächlich ist es relativ einfach. Also so 3-4 Tage Lehrgang und dann hat man den Schiedsrichterschein, aber so dieses tatsächliche Schiedsrichterwerden, das lernt man dann, wenn man halt aktiv ist und jedes Wochenende ein Spiel leitet.
In welcher Klasse haben Sie da begonnen?
Ganz unten, in der D-Jugend tatsächlich. Das erste Spiel war.
Schon in der Jugend, Sie waren schon in der Jugendschiri dann.
Ja, genau. Also ich bin mit 17 erst Schiedsrichter geworden. Und das erste Spiel war tatsächlich TSV Altenberg gegen Kadolsburg.
Kenne ich beide, ja.
Und das war die D-Jugend damals. Und was natürlich ein Riesenvorteil war damals, mein damaliger Obmann, der Manfred Dölfel, ich wurde halt die ganze Zeit begleitet. Und das ist ein ganz großes Problem auch heutzutage, dass wir im Ehrenamt, also Leute, die jungen Schiedsrichter begleiten, wenn das fehlt, es gibt Leute, die fangen an, zum Schiedsrichter zu sein, aber dann hören sie relativ schnell auf, weil diese Übergriffe, auch teilweise Beleidigungen, die da stattfinden, die sind dann teilweise so massiv, dass halt die Leute aufhören. Und ich hatte damals das große Glück, dass ich jemanden um mich herum hatte, der sich um mich gekümmert hat. Und das ist schon sehr wertvoll gewesen, dass ich dann diesen Weg auch gehen konnte.
Und wie schnell ging es dann nach oben, in Anführungsstrichen? Die Jugend ist das eine.
Ja.
Was war dann so die Stationen?
Ja, also schnell ging es bis zur Bayernliga tatsächlich. Also ich habe es dann innerhalb von 2-3 Jahren relativ schnell noch in die Bayernliga geschafft. Aber in der Bayernliga war dann so das erste Mal so Maschinenstopp. 4 Jahre Bayernliga. Und da haben auch ganz viele aufgehört. Aber ich dachte mir, mir macht das so viel Freude und ich bleibe da dran. Und insgesamt hat es dann tatsächlich knapp 12-13 Jahre gedauert, bis ich dann im Lizenzfußball angekommen bin. Und dann, dann war es natürlich schon jedes Spiel in der Bundesliga ist eine besondere Ehre. Und
was macht denn, wie wird man dann Lizenz, also im Lizenzbereich Schiri? Welche Voraussetzungen muss man dafür? Ja. Gibt es da Sonderprüfungen, die man machen muss?
Also wir haben jedes Jahr natürlich Leistungstests, das ist so das eine, aber wir werden ja auch bewertet bei jedem Spiel. Also da kommt ein Beobachter tatsächlich, der jedes Mal draußen steht und uns Noten gibt. Und wenn wir gut sind und wenn wir die gute Noten bekommen, dann wird man eben für die nächste Spielklasse nominiert oder man steigt dann auf. Also es ist eigentlich wie im Fußball Auf- und Abstieg. Wobei es, wenn man dann mal in der Bundesliga ist und man steigt ab, dann wird man es kaum wieder schaffen, nach oben zu kommen. Also es ist nicht wie bei einem Verein, der ein oder andere Verein.
Ja, bei den meisten klappt es auch nicht mehr so richtig, wie man an Schalke und anderen sieht. Wie können Sie sich noch an Ihr erstes Bundesligaspiel erinnern?
Ja, also das ist ja natürlich was Besonderes, weil beim ersten Bundesligaspiel war auch die Familie dabei. Und das ist ja bei uns Schiedsrichter dann so ein bisschen schwierig. Wir haben ja nie ein Heimspiel. Das ist ja so die Herausforderung. Und wenn die Familie dann dabei ist, dann ist das so ganz, ganz präsent auch im Kopf. Das war Hertha BSC gegen Energie Cottbus. Da hat Cottbus in Berlin dann gewonnen. Und das weiß ich noch, aber wir waren
die
kein waren Thema.
Schöne Klopfer, die Cottbus.
Ja, früher.
Mögen mir keine böse, aber damals waren die schon. War das mit Ede Geier und so.
Die
waren schon mal
Ja, aber diese Emotionalität und diese Leidenschaft, das ist ja das, was wir auch im Fußball ja so lieben. Eigentlich alle. Weil deswegen gehen wir auch ins Stadion, deswegen wollen wir ja deswegen das erleben.
Deswegen war es während Corona auch so schlimm, weil es gefehlt hat ein bisschen einfach diese Zeit.
Und das, also diese Zeit ohne Fans, muss ich sagen, das möchte ich nicht, also nicht nochmal erleben. Weil ich hatte damals das Derby auch Dortmund-Schalke. Und wenn du Dortmund-Schalke vor leeren Tribünen leitest, das ist wirklich, also da fehlt dem Fußball die komplette Seele. Ja, da denkst du dir,
wenigstens hört man dann das Wort Hintermann.
Ja.
Das ist ja in verschiedenen Sprachen dann zwar, aber das war ja immer so, wenn man selbst gespielt hat. Ich war jetzt kein begnadeter Fußballspieler, ich habe viel gespielt, habe mehr Handball gespielt und dann vor allem Tennis und so. Aber das war dann immer so, das hat man dann gehört, der Hintermann. Das hat man da bei der Corona plötzlich wieder die ganzen Rufe gemerkt, dass halt Fußball doch ein lauter Sport ist. Also halt, weil da auch viel Bewegung sein muss und auch Aufforderungen reinrufen ist.
Oder so. Absolut. Vor allem, es haben sich auch ganz neue Probleme entwickelt. Also wenn dann der Stürmer beispielsweise plötzlich über seinen Kollegen in der Verteidigung geschimpft hat, das hat man ja auch gehört. Und dann haben die sich quasi untereinander bekriegt. In einem normalen Spiel, wenn 80.000 Leute da sind, dann hörst du das ja nicht mehr. Aber in dem Fall waren dann tatsächlich dann auch ganz andere Konflikte plötzlich zu lösen, weil jedes Wort untereinander verstanden wurde. Und es war auch eine besondere Herausforderung für uns Schiedsrichter. Aber ich denke, wir haben sie ganz gut gemeistert, aber wir wollen es lieber mit Fans haben.
Wenn man jetzt nochmal sieht, erstes Spiel dann Hertha BSC gegen Cottbus. Ja. Was war dann so das erste große Highlight, das, wo Sie sagen, das war jetzt das Spiel, das Ihnen gerade am Anfang jetzt besonders sind, als erste bleibt in Erinnerung, aber wo so besonders sensationell war oder emotional?
Ja, es gibt so viele, tatsächlich so viele Spiele, die einem dann so bewegen. Also das hat manchmal mit dem Spielverlauf zu tun tatsächlich. Manchmal hat es aber auch an sich mit der Bedeutung des Spiels zu tun. Aber wenn man jetzt alle Spiele so betrachtet, ist so für mich immer dieses Spiel Pokalfinale hat auch eine ganz, ganz besondere Bedeutung, weil man da auch da ist die Familie dann dabei. Also bei dem Finale ist dann immer eine Familie auch dann eingeladen. Und das sind schon so ganz besondere Momente. Aber ich muss sagen, ich hatte so wahnsinnig bizarre Spiele teilweise. Dortmund-Schalke. Dortmund führt 4:0 nach 33 Spielminuten. Ich sage noch zu meinen Assistenten, Wahnsinn, 33 Minuten, das Spiel ist durch. Wir können jetzt eigentlich uns noch ein bisschen auslaufen.
Die Schießen ist so runter. Ne?
Genau, also man sagt ja, das Spiel ist zu Hause. Also wenn das dann so klar ist, denkst du dir, okay, jetzt kannst du ein bisschen mehr genießen. Und dann wird dieses Spiel gedreht in der zweiten Halbzeit, also auf 4:4. Und also so eine Dynamik, wenn man das mal aus nächster Nähe erlebt, was da für Ängste auch bei Spielern aufkommen. Also nach dem 1:4, also ich achte ja extrem auf die Körpersprache, deswegen ich arbeite auch mit ganz vielen Wissenschaftlern zusammen, mit Verhaltensforschern, wie verhalten sich Menschen in welchen Situationen. Und wenn man das dann aus nächster Nähe erlebt, wie die Spieler, die 4:0 führen mit breiter Brust, plötzlich innerhalb von wenigen Sequenzen sich komplett verändern, dann ist das schon was ganz Außergewöhnliches, was ganz Besonderes und auch für mich dann letztendlich ein großes Erlebnis gewesen. Ja.
Wenn ich jetzt dann überlege, da anzusetzen, was braucht ein Schiri? Also das Erste, was es braucht, glaube ich, enorme Fitness. Ja? Sie laufen ohne Ende. Ja?
Ja.
Jede Woche rund 60 Kilometer, noch habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das? Ja.
Ja, also das Trainingsvolumen, also die Distanzen.
Die Schiris sehen heute auch viel fitter aus, als sie früher wirkten, wenn ich das sagen darf.
Ja.
Also früher wirkte der schwarze Dress nicht immer so ganz passend. Ja,
ja. Ja.
Ist schon so.
Ja, oder? Absolut. Also es sind ja alles totale Leistungssportler. Also ich bin jetzt, was so die Fitness anbelangt, bin ich jetzt vielleicht nicht der am schnellsten ist oder der jetzt der fitteste von allen ist, weil wir haben ja Jungs, ich meine, gut, mit 46 bin ich ja auf der Zielgerade der Karriere. Da geht es weniger jetzt bei mir um die Schnelligkeit, sondern mehr um die Erfahrung, also Cleverness. Wo läufst du hin, wie läufst du hin? Aber tatsächlich ist es so, wenn man heute reinguckt, das, was diese Athletik, die der Fußball letztendlich hat, um da mitzukommen, braucht man einfach eine unglaubliche Fitness. Weil wenn man eben diese ganzen Jungs, Florian Wirtz, Musiala, also das ist schon... Das ist so ein Tempo, mit 46 Jahren mitzuhalten, da muss man so ein Stück weit immer antizipieren und wissen, was so die nächste
Situation ist. Haben Sie das Situation so im Blick, so ein Gefühl? Ich habe sie mal beim Vortrag gehört, da in Nürnberg bei der Messe war das, glaube ich. Genau. Da haben Sie gesagt, Sie antizipieren oder Sie schauen voraus. Genau. Das ist aber eine Erfahrungssache oder so?
Ja, also ich glaube, das ist ja auch so der ganz große Unterschied. Die halt extrem schnell sind und jung sind, die können natürlich auch hinterherlaufen, die kommen auch, die schaffen dann auch das. Aber ich hätte gar keine Chance, so zu agieren, weil ich die Dynamik und die Geschwindigkeit gar nicht mehr habe. Sondern ich muss halt sehr clever laufen. Also ich sehe ja sehr häufig schon, was macht der Spieler als nächstes. Also für mich ist immer diese zentrale Frage, wo ist eigentlich mein nächstes Problem? Also ich laufe da durch das ganze Spiel und überlege mir, okay, was machen die als nächstes? Und man sieht es auch. Also ein Spieler, der zum Beispiel eine Flanke schlägt, der richtet sich immer auf und schaut zum Ziel. Also da gibt es keinen No-Look. Also die gucken nicht auf den Boden. Aber und wenn ich weiß, der wird gleich flanken, dann kann ich ja schon dahin schauen, wo der Ball hinkommt.
Sie gucken praktisch die Haltung des Spielers an und erkennen dann, was er vielleicht macht.
Genau. Aber auch das Spiel, wir analysieren natürlich auch die Spielsysteme. Also es ist jetzt nicht so, dass wir...
Vor einem Spiel.
Ja, absolut. Also es ist ja eine große...
Sie schauen sich dann per Video oder ähnliches mehr die beiden Mannschaften an, die Sie betreuen. Oder den sie halt schießen müssen dann im Moment?
Genau, und wir haben ja auch Tools dafür. Also ich kann mir ja wirklich jeden Eckball vom 1. FC Nürnberg in den letzten 20 Jahren anschauen. Und zwar nur die Eckbälle, wenn ich will.
Da waren wenig erfolgreich, aber...
Ja, aber tatsächlich ist es so, dass wir durch diese Vorbereitung eben ganz, ganz viel Sicherheit auch bekommen. Also das ist ja am Ende wie überall. Wenn ich gut vorbereitet bin, habe ich eine ganz andere innere Balance. Und das ist ja auch trotz dieser ganzen Erfahrung, also ich glaube, ich habe mittlerweile über alle Klassen hinweg bestimmt über 1000 Spiele geleitet, aber diese Demut vor der Aufgabe ist es. Und wenn die Spieler merken, der ist gut vorbereitet, der hat es gut, also der ist einfach optimal vorbereitet auf so ein Spiel, dann agieren die auch anders, dann gehen die auch mit einem anders um, dann wissen sie, da ist jetzt keiner, der jetzt mal das auf die leichte Schulter nimmt, und das spüren Menschen, und deswegen, das ist ja auch meine Aufgabe, und jede Mannschaft und auch jeder Spieler hat es ja verdient, dass ich gut vorbereitet in so ein Spiel reingehe, und diese Aufgabe, die nehmen wir auch sehr ernst.
Ja, der Schiri kann alles entscheiden oder nichts, ich meine, und vor allem ist er verantwortlich, wenn es schief geht für Mannschaften, aber jetzt mal zurück, das ist ja praktisch Fitness, ist klar. Dann zweitens dieses Antizipieren und also praktisch sozusagen das Spiel verfolgen und zu überlegen, wo kann was passieren. Das Dritte vielleicht, wie ist denn das in der Autorität zu den Spielern? Also jetzt wird ja, die neuen Regeln heißt ja, man darf sich nicht mehr jeder beschweren, aber also so ein Schiri wird ja total bedrängt. Also wenn irgendeine Elfmeterentscheidung ist oder sowas, ne? Also VAR, kommen wir gleich. Ist es dann, und auch von Fans und so. Also manchmal hat man schon mal das Gefühl, ja, ich weiß noch genau, als ich jetzt letztens beim Derby war, Club gegen Fürth, wo wir gewonnen hatten, in Fürth, da hat ein Manager, der dann später nicht mehr im Amt war, da und auf den Schiri geschimpft. Ja. Und ich habe dann immer so gesagt, super Schiri, ja, endlich einmal Nürnberg-Schiri. Und da hat er mir angeschaut, das war ein Scherz natürlich, ne? Aber wie geht man damit um? Weil das ist ja schon, sagen wir so, ich meine, also ich bin jetzt zum Beispiel, ich könnte das aushalten, ja, weil ich so gewohnt bin, dass auch mal Leute kritisch sind. Aber easy ist das ja nicht so, wenn dich alle bedrängen.
Also das Thema Kommunikationsfähigkeit.
Gerade in so einem Hexenkessel, sagen wir mal so. Ne?
Also Kommunikationsfähigkeit und Kritikfähigkeit sind halt einfach Eigenschaften, die man als Schiedsrichter braucht. Und man braucht aber auch ein Gespür für Menschen. Und da unterscheidet sich eben, ob man ein Top-Schiedsrichter wird, also das Spiel lesen kann, die Spieler lesen kann und die aktuelle, momentane, emotionale Verfassung der Spieler lesen kann. Weil ganz viele Konflikte kann man vermeiden, wenn man merkt, oh, der ist heute aber besonders komisch drauf, den muss ich vielleicht etwas proaktiver angehen und ihm sagen, dass er keine Selbstjustiz betreiben soll. Also da sind sehr, sehr kleine Feinheiten, und es ist nicht dieses technische, ich bin jetzt der Schiedsrichter und ich setze jetzt die Regeln um.
Nicht nur die formale Autorität.
Genau, quasi, also das kann man machen. Aber das führt meistens nicht zum Erfolg. Und immer wenn es heißt, ah, das Spiel war ja heute leicht, zum Beispiel, kennen Sie bestimmt auch, wenn Sie manchmal im Stadion sind, denken sich auch heute was, aber einfach, war ja nichts. Das ist immer dann ein Zeichen, wenn der Schiedsrichter sehr gut agiert hat, weil in jedem Erst- oder Zweitligaspiel können Sie ein Spiel durch ein, zwei Pfiffe komplett ins Kippen bringen. Und deswegen ist die Rolle des Schiedsrichters, die Menschen, die Spieler und deren momentane emotionale Verfassung zu lesen und darauf angemessen zu reagieren, eine große, große Begabung letztendlich. Und aber auch, wie Sie sagen, das Thema der Kritikfähigkeit. Also man braucht also diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also der Viktor Frankl hat ja gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Wenn du den ausnutzt, dann ist es ein Tick cleverer. Und da ist es halt, das gilt als Schiedsrichter natürlich auch. Weil wenn da einer auf dich einredet oder emotionalisiert ist, da massiv dagegen zu halten, das führt in den wenigsten Fällen zum Ziel.
Also man hat manchmal das Gefühl, man sieht dann Schiedsrichter, die mit hochrotem Kopf agieren und sich auch mal, hat man so das Gefühl, also dann auch bedrängen lassen. Und gibt es eigentlich so, also wenn man als Fan, ne, oder als Zuschauer hat man so das Gefühl, jenseits allen, dass es sozusagen Konzessionsentscheidungen gibt. Also gibt es das, ist es theoretisch möglich nach dem Motto, jetzt habe ich eigentlich einen todsicheren Elfer nicht gepfiffen und dann denkt man sich, also es geht ein bisschen höchste Dinge. Ich denke nochmal an das WM-Finale 1990. Da gab es ja vorher Fouls, wo man gesagt hat, das hätte man pfeifen müssen. Und das Foul, das gepfiffen wurde, hat man gesagt, naja, also, wir haben uns gefreut, das Deutsche. Aber gibt es solche Konzessionsentscheidungen? Ist das also völlig von der Hand zu weisen? Sind Sie auch schon mal in so eine Lage gekommen, mit so einem Gefühl?
Also es ist ja so, wenn man jetzt einen Fehler in der ersten Halbzeit gemacht hat, ich mache mal ein Beispiel, und man kommt in die Kabine rein, dann ist es ja meistens so, wenn man recht gute Freunde hat, die schreiben dann einem, was hast du denn da gesehen? Das war falsch.
Sie haben immer aktuell schon in der Halbzeit, kriegen Sie da immer Feedback?
Ja, okay. Also wir wissen natürlich sofort, was Sache ist, weil das wäre ja fahrlässig, wenn ich es nicht wüsste. Also ich muss ja wissen, was da passiert ist. So, sobald ich das weiß, wenn ich in der zweiten Halbzeit jetzt versuchen würde, diesen Fehler zu kompensieren, dann ist ja ein Fehler plus ein Fehler ist ja immer noch zwei Fehler. Also das heißt, sondern man kann in so einer Situation nicht bewusst sagen, ich mache jetzt einen zweiten Fehler, damit ich den Ausgleich. Was aber, und das ist ganz entscheidend und das ist, glaube ich, in der Führungsrolle auch entscheidend, die Berechenbarkeit. Also wenn ich in der ersten Halbzeit einen 60% Elfmeter gebe und eine ähnliche gelagerte Situation kommt in der zweiten Halbzeit, dann muss ich das ja
wiedergeben,
ähnlich bewerten. Aber da muss natürlich, also da muss quasi Fleisch am Knochen sein. Also ich kann ja keinen Elfmeter geben, wenn da kein Kontakt ist, sondern es muss so sein, dass ich sage, das ist vertretbar.
Das heißt, Sie haben praktisch eine Linie, die Sie pfeifen?
Genau.
Besonders, haben Sie immer die gleiche aus Ihrer Sicht?
Nee, weil das ja auch abhängig ist, was wollen die Spieler. Es gibt ja Spiele, also wenn Sie so ein, also ich erinnere mich jetzt an letzte Saison, Stuttgart-Leverkusen war natürlich ein sehr dynamisches und schnelles Spiel in Stuttgart. Und wenn so eine hohe Dynamik ist und die Spieler wollen nur Fußball spielen, dann kann man auch mal diese kleineren Fouls einfach weglassen.
Weil man das Spiel ja nicht zerpfeift, genau, sozusagen.
Und dann lässt man das laufen und nimmt sich komplett zurück. Und dann hast du aber andere Spiele, teilweise auch in den, also ich sag mal, in der zweiten und dritten Liga hast du natürlich auch Spiele, wo es ist deutlich kampfbetonter, mit deutlich höheren Fehlern im Spielaufbau. Dadurch muss man auch vielleicht einen Tick mehr pfeifen, um den Spielern auch so ein bisschen mehr Orientierung zu geben.
Und damit auch keine Eskalation zu haben. Ja.
Weil das ist nämlich die Problematik auch bei uns, wenn so ein Spiel, wann eskaliert so ein Spiel? Das ist ja selten nur wegen einer einzelnen Szene, sondern es baut sich immer so langsam auf. Dann sieht man, oh, der eine Spieler, der kann jetzt mit dem gerade nicht, da sieht man eine Verachtungsmimik, Verachtungsgestiken im Gesicht. Also ich achte auf diese Details, wenn man mit diesen Wissenschaftlern zusammenarbeitet. Das muss man auch. Also ich nehme die Aufgabe, also ich versuche alles, was die Wissenschaft natürlich zur Verfügung stellt, auch das mit in diese Spielleitung einzubringen, damit man am Ende des Tages seinen Job vielleicht an der einen oder anderen Stelle, und wenn es nur für eine Entscheidung reicht, hilft es mir. Und deswegen, wenn man diese Kleinigkeiten erkennt, dann glaube ich, dass man eben ganz, ganz viel Konflikte vermeiden kann. Und das ist eigentlich so, wie ich es versuche.
Also manchmal wundert man sich bei so Leuten, die ausrasten. Fußballer werden immer geschimpft und so weiter, kriegen auch viel Geld. Also die halten es schon aus, das gehört ja dazu. Und die Emotion bringt ja nur, also Spiel, wo es gar nichts passiert, ist ja auch langweilig. Ja. Aber was passiert bei so einem Spieler, der steigt so brutal ein und haut einen weg? Weil ich verstehe das dritte Foul, ich verstehe, wenn man eine Notbremse zieht, aber manchmal sind es ja Fouls, wo auch der Spieler gar nicht der Typ dafür ist, aber da hauen die manchmal einen um und weg. Was ist das dann, ein Kurzschluss? Gibt es das, diesen Blackout?
Ja. Nee, es gibt so schöne Muster auch, die man erkennen kann. Wenn man als Fan im Stadion sieht, also eine Sache kann man wunderbar erfassen, wenn ein Spieler den Ball führt beispielsweise. Und da müssen Sie mal das nächste Mal darauf achten, wenn Sie beim 1. FC Nürnberg oder Bayern häufiger.
Da geht es ein bisschen leichter.
Wenn der Spieler, der den Ball führt, wenn der Ball verspringt, dann passiert eine natürliche Reaktion, dass der den Ball geführt hat, den Ball das korrigieren möchte. Und dieses Korrigieren läuft meistens darüber ab, dass er entweder mit einem langen Bein reinspringt, also er will letztendlich nochmal das retten. Und da passieren die schlimmsten Fouls. Das ist gar nicht eine böse Absicht, sondern das ist tatsächlich, da passiert irgendeine unkontrollierte Aktion, dann willst du den Fehler korrigieren und dann machst du plötzlich so einen langen Schritt oder man springt dann plötzlich rein und trifft dann seinen Gegenspieler.
Ist das der Grund, warum besonders gute Techniker vielleicht weniger solche Fouls machen? Kann das sein?
Ja gut, die Supertechniker, die sind auch selten am Boden. Also die grätschen auch seltener, das sieht man auch. Also am Boden, also Fußball spielt man ja immer noch, wenn man auf den Beinen ist. Und diese Supertechniker, die haben eine ganz, das ist einfach filigran, was die da machen. Die grätschen da nicht die ganze Zeit rum. Aber genau diese Kontrolle über sich selbst, das ist die ganz große Kunst. Und die Topspieler haben einfach die Kontrolle. Auch wenn sie den Ball verlieren, wissen sie, versuchen sie dann letztendlich noch diesen Zweikampf zu vermeiden oder gehen dieses Risiko nicht ein. Und manchmal, da sind so viele Faktoren, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, aber es gibt so viele Faktoren, warum Spieler manchmal eben plötzlich so eine Aktion durchführen. Und man meint dann, warum brennen bei dem die Sicherungen durch. Aber das hat ja auch was tatsächlich Menschliches, weil wenn ich über Wochen, Monate kritisiert werde, wenn ich über Wochen, Monate eine Situation sich aufbaut oder ich bin in einer Vertragsverhandlung als Spieler. Also den Menschen im Gesamten zu sehen, das ist auch meine Aufgabe als Schiedsrichter. Jetzt kann man sagen, das interessiert dich doch nicht, ob der jetzt in Vertragsverhandlung, aber in dem Moment muss ich ja zumindest ein Gefühl haben, wie ist sein emotionaler Zustand und dann kann ich auf ihn einwirken. Und das ist so, vielleicht wird der eine oder andere sagen, aber das ist doch viel zu viel. Als Schiedsrichter kümmere dich doch um deine Regeln und pfeife einfach. Aber ich versuche halt ja, das ganzheitlich zu sehen.
Ja, aber das Gefühl, sie haben eine hohe Autorität. Vielleicht ist es auch ein bisschen körperlich bedingt, weil sie halt einfach sehr, sehr groß sind. Also sie sind auch schon ein Turm in der Schlacht. Da gibt es ja wenig höher, also von der Größe. Ich glaube 1,97 haben wir vorhin festgestellt. 3 Zentimeter größer als ich. Aber da ist ja nur Leute wie der Koller waren ja früher größer. Aber sonst sind ja nicht viel größer, die Spieler. Wie viele rote Karten, wissen Sie, haben Sie gegeben?
Also ganz schwierig. Das wirklich, ich habe noch nie so drüber nachgedacht. Oder auch jetzt ist noch
wann geben Sie rot?
Also ein, zwei ganz klare Sachen, zum Beispiel beleidigen lassen wir uns nicht. Also ich lasse mich nicht beleidigen, das geht nicht. Also vom Spieler, das ist, also die Zuschauer, das ist, wenn die Eintritt bezahlt haben, dann schreien die halt runter, das ist halt so. Aber ein Spieler oder ein
Was ist eine Beleidigung zum Beispiel? Oder wo ist da die Grenze? Also wenn es ein Kraftausdruck ist,
das ist klar. Aber wenn jetzt einer sagt, oder die Frage schon, bist du blind? Das ist jetzt für einen Schiedsrichter eine Beleidigung. Und ich hatte ja diesen
Gibt's
Fall...
Gibt es da rot oder gelb?
Das ist rot. Ich hatte die Frage tatsächlich
ganz schön mal, dominant hier, ganz ja, schön dominant gut. Hier, ja.
Naja gut, also für einen Schiedsrichter, bist du blind, ist schwierig. Also, aber natürlich, jetzt kann man sagen, aber da kann man doch drüber stehen. Mir geht es ja weniger jetzt um die eigene Eitelkeit oder um das eigene Ego, da geht es tatsächlich auch um eins. Wir haben eine Vorbildfunktion. Und wenn ich mir als Schiedsrichter in der Bundesliga bestimmte Sachen gefallen lasse, was sollen die jungen Kollegen und Kolleginnen, die unten Spiele leiten, die wirklich auch teilweise Situationen ausgesetzt sind, die nicht so schön sind?
Ja klar, wenn zum Beispiel auch Abstiegskampf und ähnliches mehr, da ist ja die Panik immer groß. Also muss man ja sagen, da geht es ja auch um extrem viel und die Nerven liegen da immer extrem platt. Oder so Derbys und dann sind dann die Fans und Pyros, machen sie, was weiß ich alles. Also Beleidigung und wann noch?
Ja, und dann gibt es natürlich ganz klar abgesteckte Themen, wie also wenn es um die Gesundheit der Spieler eben geht. Das heißt beispielsweise, wenn der Fußangriff über dem Knöchel ist. Also da haben wir eine ganz klare Regelung. Das heißt, sobald die Grätsche, die offene Sohle über dem Knöchel des Gegenspielers ist, dann ist es eine pflichtrote Karte.
Und dann natürlich die wiederholt so Grenzfouls.
Ja, oder letzter Mann. Also wenn er als letzter Mann den Spieler natürlich foult und eine klare Torchance verhindert. Also da sind so ein paar...
Erinnern Sie sich noch an eine der roten Karten? Wenn nicht dann alle, was war so mal? Wem haben Sie mal eine geben müssen, weil er sich so über die Stränge benommen hat?
Boah, also ich hab ja so einige rote Karten gegeben, aber gut, der Dortmunder Spieler Sokratis hat mal bei einem Pokalspiel, der hat zu vehement reklamiert. Also da gab es schon mal das eine oder andere Foulspiele, gab es ganz viele, aber nochmal, kein Spieler geht jetzt auf den Platz, um den anderen absichtlich zu verletzen oder absichtlich wegzutreten. Es gibt vielleicht eben so besondere Momente, wo man sich denkt, okay, das ist schwierig. Aber ich sage mal, so eine rote Karte, das gehört halt zum Fußball dazu.
Ja, natürlich.
Also das ist halt...
Macht auch spannend. Die zweite schwierige Entscheidung ist ja immer der Elfer. Der Elfmeter, das ist ja so das Entscheidende. Jetzt gibt es den Videoassistent.
Ja.
Sind die Schiris darüber glücklich oder nicht?
Wir sind glücklich deswegen, weil es geht um so viel mittlerweile. Und es gab mal eine Schlagzeile in einer ganz großen Zeitung, 4 Schiris, 8 Augen, 0 Durchblick. Das war die Titelüberschrift. Und Also so eine Überschrift dann über sich zu lesen, ist natürlich nicht schön. Und wenn damals der Videoassistent gewesen wäre, hätten wir diesen Fehler vermeiden können. Und das heißt, ganz viele Situationen können mittlerweile bei der Dynamik des Spiels durch den Videoassistenten korrigiert werden. Aber, und das ist jetzt eben, da sind wir beim großen Aber, die Erwartungshaltung der Fans und auch aller, die Fußball lieben, ist mit Einführung des Videoassistenten, ist plötzlich eine Erwartungshaltung entstanden, jetzt dürfen gar keine Fehler mehr passieren. Aber das Problem ist, der Videoassistent ist ja auch ein Mensch. Also der sitzt ja vor diesem Bildschirm und hat da 40 Perspektiven und dann analysiert der und sagt, pass auf, das ist für mich Elfmeter, geh bitte raus und schaust dir an. Und manchmal übersieht er das eben auch, weil diese Anzahl der Perspektiven dazu führen, dass er vielleicht nicht alles richtig einordnet. Und genau das ist unsere Herausforderung, dass die Menschen natürlich die Fehler, die nicht richtig gelöst werden, in den Fokus rücken und alles, was gut gemacht wird, wird einfach so hingenommen. Und ich weiß nicht, ob es da auch Parallelen gibt zu der einen oder anderen Arbeit, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik.
Aber da wird alles nur ins Falsch gesehen. Aber, ja. Das ist, genau, aber das ist ja nicht schlimm. Aber ich sag mal, ich finde den gut. Ich sag mal gut. Und zwar folgendem Grund. Gibt es ja so eine Fußballromantiker und Nostalgiker, sondern das dürfen wir nicht haben. Das war früher natürlich anders. Früher gab es eine Kamera. Vielleicht nochmal die Hintertorkamera, eine große Führungskamera. Viele Dinge konnte man auch nicht wirklich erkennen. Damit war der Schiri näher dran.
Ja.
Der Schiri war automatisch näher dran und damit musste die Entscheidung so getroffen werden. Heute, Sie haben es vorhin angesprochen zu Beginn des Gesprächs, durch unzählige Kameras ist fast jeder Sachverhalt relativ gut beleuchtbar, vor allem wenn man dann die verschiedenen Szenen sieht.
In HD-Qualität.
Ja, und wenn du das dann siehst, wäre es extrem schwierig, dass Fehler passieren können, die der Schiri, weil er jetzt entweder nicht da stand oder einfach im Strafraum nicht steht, er kann ja nicht mittendrin stehen am Elfmeterpunkt, das ist ja auch absurd, ja. Oder auch die Linienrichter, da kommen wir noch gleich Linienrichter und dem vierten Offiziellen, oder wie das so heißt, wie das dann so ist. Und deswegen fände ich es einen schweren Fehler, weil dann nämlich der Schiri Woche für Woche massiv Fehlentscheidungen treffen könnte und es untergräbt die Autorität von vorne. Also deswegen finde ich das erste Mal gut, dass es das gibt. Und ich finde auch, da gibt es meiner Überzeugung wenig. Dass da viel gemotzt und geredet wird, liegt an zwei Dingen. Erstens einmal, dass sowieso mehr geredet als gespielt wird im Fußball, weil die Berichterstattung heute so ausführlich ist, dass ja Stunden vorher und Stunden nachher gequatscht. Und jeder Experte gibt seinen Senf dazu. Da gibt es ganz tolle. Ich bin alter Lothar Matthäus-Fan, freut mich da. Da gibt es bei manchen Dingen, was hat der jetzt da überhaupt oder ja. dazu sagen? Und auch diese ganzen, da gibt es ja auch die ganze Political Correctness, die dann hintersteht, ja. wer was sagen muss. Weil ich hörte das letzte Mal so total klasse, Mertesacker und Kramer, beide ja. toll. Und irgendwann der Kramer eine ganze Menge erzählt, fragt der Mertesacker, sag mal, wie viele Länderspiele hast du eigentlich? Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, du hast mehr Ahnung. So, da sortiert sich das. Aber weil so viel gequatscht wird, wird darüber gequatscht. Weil du wirst immer sonst immer alles reden. Aber ich finde es gut. Was ich nur manchmal nicht verstehe in der Regel, wann der zum Tragen kommt. Und das ist eine Schwachstelle, weil wenn ich das richtig verstehe, gibt es die zwei Momente. Sie können ihn erfragen.
Genau.
Das können Sie immer machen, oder?
Ich kann, also im Schiedsrichter-Fachsprache sozusagen spricht man von, ich kann einen On-Field-Review anstoßen, so heißt es. Also das heißt, ich kann dem Videoassistenten sagen, du, ich schaue mir das an. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine rote Karte war, ja oder nein.
Oder ein Elfer zum
oder
Beispiel.
Oder ein Elfmeter.
Oder Abseits.
Ja gut, Abseits, genau. Also immer, wenn es um eine Torerzielung geht oder eine rote Karte, Elfmetersituation, da ist ja dann der Videoassistent quasi in Debüt. Es gibt bestimmte Sachen, die sind klar geregelt und bei anderen Sachen darf er gar nicht agieren. Also ich mache mal ein Beispiel, Eckball. Wenn ich eine falsche Ecke gebe und der Videoassistent würde es innerhalb von Bruchteilen von Sekunden sehen, das ist eine falsche Ecke, darf er nicht eingreifen. Und aus einer falschen Ecke passiert folglich immer eins, Murphy's Law, da fällt ein Tor. Und deswegen versteht das der Fan zum Beispiel nicht. Aber das hat man
eben. Er darf nicht sich melden. Also nochmal, die eine Variante, Sie fragen, das genau. ist klar.
Und er meldet sich.
Und wann meldet er sich?
Er meldet sich dann, also rein nach den Vorgaben ist es so, dass der Videoassistent sich nur dann melden darf, wenn es um eine klare, offensichtliche Fehlentscheidung handelt. Und diese Definition des klaren, offensichtlichen Fehlers, streiten sich die Geister. Eigentlich ist so diese übergeordnete dieser Leitfaden für uns, wenn jemand mit einem Blick sofort erkennen könnte, dass es falsch ist, was ich jetzt quasi dort gepfiffen habe.
Wahrscheinlich auch bei den zentralen Fragen, bei denen Sie auch anrufen würden in der Regel. Also bei genau. einer Karte.
Rot oder nicht?
Ja, Elfmeter und Elfmeter oder Abseits natürlich. Genau, also Abseits genau. Wird ja fast schon genau. Standardmäßig, habe ich
genau. Das Gefühl. Also, wenn es ein Tor gibt, genau, ja, dann wird es immer geführt. Nicht, ja. Also jedes Tor wird überprüft. Also das ist quasi Pflicht.
Deswegen dauern Spiele heute auch ein bisschen länger, kann das sein? Weil mittlerweile sind wir immer bei 96, 97
genau,
Minuten.
Genau. Das hat so ein bisschen was mit der Nettospielzeit zu tun tatsächlich. Also wir haben ja durchschnittliche Nettospielzeiten gehabt, die waren nicht ganz so schön. Also teilweise 45, 46, 47 Minuten.
Kennen Sie noch den ehemaligen italienischen National Dino Sof?
Ja.
Der hat ja gefühlt 20 Minuten zum Teil den Ball irgendwie hin und her geschoben. Das war ja früher.
Ja, das ist aber Stilmittel, es ist einfach Taktik. Also wenn man weiß, dass bestimmte Mannschaften alle 5, 6, 7 Minuten eine Großchance kreieren, wenn man das als gegnerischer Trainer weiß, ja, dann versuche ich natürlich immer von der Uhr Zeit runterzunehmen.
Und Spielfluss zu zerstören.
Richtig, genau.
Kein Tempo ins Spiel.
Und das muss man eben dann erkennen. Das ist also die große Aufgabe des Schiedsrichters, dass man dann sagt, okay, da passiert das. Oder wir verändern die Regeln. Und die Regeländerung könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, wir führen eine Nettospielzeit ein mit 60 Minuten und dann wird die Uhr halt jedes Mal gestoppt. Aber das ist natürlich eben...
Macht den Fußball irgendwie kaputt. Da kann sich der Fan, gewöhnt sich da nicht dran. Der gewöhnt sich mittlerweile auf 97, 96 und die Wahrheit ist, da passiert ja immer noch eine Menge. Also deswegen ist der durch diese... Also der Fan von einer Mannschaft, die führt, sagt zu einem Mist, Schiri, pfeif endlich ab. Ja. Wann pfeift denn der Schiri ab mit der Zeit? Das ist auch so was, ja.
Ja, es gibt so einen Schiedsrichterspruch, die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters, sagen wir immer. Warum? Weil in der Nachspielzeit passieren total skurrile Sachen, weil natürlich die Emotionen gerade am Siedepunkt sind und diese Herausforderung, das muss einem bewusst sein. Und wann pfeifen wir ab? Natürlich haben wir auch da eine Regelung zu sagen, okay, wenn eine Auswechslung ist, dann muss mindestens so und so viel nachgespielt werden. Wenn eine Verletzung ist, muss das nachgespielt werden. Und dann wird das addiert. Und
wer gibt Ihnen das Signal? Ist das über den Kopf?
Also wir sprechen das im Team tatsächlich ab. Die finale Entscheidung liegt beim Schiedsrichter. Also ich darf sagen während dem Spiel, okay, das und das und das ist vorgefallen. Was ist eure Empfehlung, frage ich dann die Assistenten und auch den Videoassistenten, weil der sitzt ja in Köln und der notiert sich das ja häufig auf. Und
aber sagt, alles immer per Funk oder dann auch oder stellt sich halt nee, zusammen? Nee,
also per Funk. Ja. In der Halbzeit reden wir zwar, aber sonst immer per Funk.
Ist immer per Funk, auch im Spiel die ganze
auch
Zeit?
Auch die ganze Zeit
per Funk. Wie eng ist das eigentlich mit den Linienrichtern? Sieht man sich da schon als Team dann am
ja,
Platz?
Ja. Also wir haben ja, also die Assistenten, mit denen ich agiere, die sind über 12, 13 Jahre schon bei mir dabei.
Ist es feste Teams? Ist es für jeden Schiri gibt es eher feste Teams?
Also in der Regel ist zumindest einer immer fest, weil man ja so ein gewisses Vertrauensverhältnis braucht. Und bei mir sind jetzt beide fest. Das heißt, da hat man natürlich über die Jahre schon...
Völlig eingespielt.
Das ist okay, sehr schön. Und da kann man jetzt drüber streiten. Da gibt es Leute, die sagen, aber ich will lieber jemanden haben, der mal neu da ist und der ein bisschen neue Impulse reinbringt. Aber ich fühle mich wohler, wenn ich Leute habe, die sofort merken, oh, dem geht es heute nicht gut, den muss ich ein bisschen aufwecken.
Und ist es auch während des Spiels, dass dann der Linienrichter sagt, du pass mal auf, das habe ich gesehen und da müssen wir aufpassen, das könnte schwieriger werden. Der ist heute ein bisschen, der schnaubt bei mir an der Linie entlang sozusagen und schimpft sehr.
Oder genau, sowas. Das machen aber Leute nur dann, also die Assistenten machen das nur dann, wenn sie auch das Gefühl haben, sie dürfen mal was sagen. Es gibt ja auch, also das hat ja auch was mit Führung zu tun. Also was ist, welche Verantwortung übertrage ich auch meinen Leuten? Was sollen sie sagen? Wo sollen sie sich einbringen? Und da,
oder wo sie das Gefühl haben, sie nerven, weil wenn sie ständig ins Ohr pusten, ist dann auch ein bisschen schwierig. Das lenkt ja auch ab von
Beispiel. Man muss ja überlegen, teilweise reden ja da 4, 5 Leute rein.
Und Sie verstehen das dann auch? Ist das so laut, dass Ihnen das Ohr dann einerseits wegbläst oder Sie verstehen es auch?
Ja,
weil bei dem Gebrülle im Stadion, das ist ja, da machen wir schon, also wenn es gerade so ein schönes Fußballstadion ist, das ist ja dann schon ziemlich laut.
Ja, es ist tatsächlich diese Kombination, man muss halt eine Fähigkeit haben, das zu selektieren, zu filtern. Also wenn 5 Leute einem aufs Ohr reden, plus die Fans rumschreien und die Spieler.
Die sind nur in einem Ohr. Also
das heißt, genau. Also das ist dann schon manchmal eine Herausforderung. Es gibt schon Stadien, oder wo es dann so laut ist, dass man dann kurz so mal sich sammeln muss, um die ganzen Reize, die man da so übermittelt bekommt, auch wirklich zu verarbeiten. Also das ist dann nicht ohne.
Und was ist mit diesem 4. Offiziellen? Ist der eigentlich da, um die Trainer ein bisschen zu beruhigen?
Also er ist Mitglied sozusagen
des Schiedsrichterteams. Ich sehe das ja immer wieder, die Trainer schimpfen auf den einen und der hat so eine, ich finde, der sieht aus wie leider eine Reklamationsabteilung, die kein Interesse hat. Ja. Okay, ja, vielen Dank, beruhigen Sie sich wieder. Wie geht es mit den Trainern generell um? Die regen sich ja auch immer ganz schön auf. Ja.
Ich meine, klar, die Trainer sind emotional, die wollen.
Die tun mir natürlich beim Spiel am Leid, weil die brüllen immer rein, aber das versteht ja kein Spieler. Also, ich meine, das versteht ja kein Spieler, wenn der Trainer und dann schiebt er und die Dinge und dann gibt es aber Guardiola, der hüpft dann rum. Dann gibt es natürlich auch die ganz cool sind, ja. Also, aber haben Sie auch mit Trainern schon richtig Ärger gehabt? Oder?
Ja, also man hat viel Austausch mit Trainern auch, weil ich bin einer, der fragt natürlich auch die Trainer, was bewegt sie gerade, was sind so die Themen, die tatsächlich zentral sind. Trainer, also wenn man gute Fragen stellt, dann kriegt man auch wirklich von Fachexperten sehr gute inhaltliche Themen, die das Spiel ja dann auch am Ende verbessern, auch das eigene Spiel verbessern als Schiedsrichter. Aber natürlich hat man auch mal Konflikte mit Trainern. Also natürlich musst du auch mal einen Trainer rausschmeißen, weil er dann dich beleidigt oder sonst was. Das ist, aber nochmal, es ist ja niemals so, wenn man sich dann wieder zwei Wochen später irgendwo sieht.
Ist ja die Emotion, ist ja die Emotion.
Genau, ja. Gibt man sich die Hand und dann ist
es. Ich kann mir irgendein Spiel, da haben sie auch einen Trainer dann verwiesen und dann haben sie hinterher gesagt, aber ist
ja
kein Problem.
Genau.
Weil da wollen ja die Journalisten mal durch fortgesetzten Ärger machen und so. Aber die sagen, und dieser vierte Offizielle, der dient eigentlich dazu.
Ja, dass er so ein bisschen beruhigt und eine Anlaufstelle tatsächlich ist für die Trainer, um uns dann, also wir bekommen ja dann die Informationen auch, aber der vierte Offizielle hat auch eine wichtige Rolle, die ist tatsächlich beim Spiel, bei der Spielleitung gibt er ja auch Impulse. Also, weil von der anderen Perspektive sieht er ja auch Sachen. Und der gibt auch häufig auch Impulse und sagt, du, für mich von meiner Seite sieht es aus wie faul. Also das ist halt noch eine weitere Person, die halt einfach hilft.
Sag mal, was war das wichtigste Spiel, das Sie je gepfiffen haben?
Boah, also das auf ein Spiel zu reduzieren.
Oder, eines der wichtigsten.
Also für mich ist, ich verbinde das immer noch, das schönste und das wichtigste Spiel für mich war das vom Erlebnis immer noch das Pokalfinale. Das ist so.
Und welches davon?
Das Pokalfinale war Dortmund gegen Frankfurt. Und wir haben das damals ohne Videoassistenten, das 2:1 ist es ausgegangen für die Dortmunder durch einen Elfmeter. Und wenn du halt ein DFB-Pokalfinale mit einem Elfmeter entscheidest und niemand redet über den Schiedsrichter, also wenn niemand über uns redet, dann ist das ja schon ein super Lob. Da sind wir ja schon dankbar. Und deswegen ist es für mich so immer noch dieses Erlebnis, das Drumherum, auch das Danach, also das Davor, also diese ganzen Momente, das ist schon was Besonderes.
Was war das mieseste Spiel, das Sie je gepfiffen haben, wo Sie gesagt haben, da habe ich echt, das war nicht mein Tag. Haben Sie da so eins?
Ganz viele. Also wenn ich jetzt aufführen müsste, was ich alles falsch gemacht habe, dann sitzen wir mal übermorgen hier, aber wir haben alle was Besseres zu tun. Aber tatsächlich ist ein Spiel sehr negativ bei mir in Erinnerung geblieben. Es ist das Spiel, da wurde der Torhüter von Montenegro, also ich habe Montenegro gegen Russland Länderspiel gehabt und da war es tatsächlich so, dass der Torhüter mit so einer Leuchtrakete am Kopf getroffen worden ist. Und wenn man das aus nächster Nähe sieht und dann Messer sind reingeflogen auf dem Fußballfeld und das hat halt mit Fußball nichts mehr zu tun. Und das war für mich sehr bedrückend, ehrlicherweise. Und unabhängig davon, ich war dann völlig selber verunsichert, weil wenn man dann nach 4 Minuten solche Situationen hat.
Bricht das Spiel ab oder nicht?
Genau,
Das ist ja auch fortgeführt?
Das ist dann abgebrochen worden. Aber wenn man jetzt so auf die eigene Leistung das betrachtet, ich habe so viele Elfmeter übersehen und ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben.
Das ist Sport. Das macht den Spaß. Ja, Sie haben jetzt gesehen auf der Schlussgeraden. Ich glaube, mit 47 soll man nicht mehr machen, wobei ich jetzt gehört habe, bei Brüch, der will weitermachen.
Ja, das ist aufgehoben. Also die Altersgrenze ist jetzt weg. Das ist tatsächlich, die Altersgrenze ist aufgehoben.
Das muss eigentlich nach der Fitness gehen, das ist ja wie beim Spieler. Ja. Und heute habe ich ja das Gefühl, dass die Spieler älter werden. Also früher war mir mein Gefühl, dass Spieler mit 30, da hat man gesagt, na, also jetzt ist so die Schlussrunde. Und heute ist 35, man sieht es an den, auch also jetzt egal ob Manuel Neuer, aber auch Lewandowski und andere, aber auch Kane, das sind ja die, also haben wir ganz andere Fitnessqualität.
Nee, also die Altersgrenze ist aufgehoben worden und jetzt geht es halt tatsächlich darum, Fitness und bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Aber das wird auch immer schwerer. Das muss ich also sagen, eindeutig. Also mit 46 da diese ganzen Leistungstests zu absolvieren, das ist ja jetzt nicht nur mal, ich laufe jetzt mal zweimal hin und her, sondern da ist ja schon auch eine gewisse Anforderung. Wir leben ja wie Profisportler, wir sind Profisportler und trotzdem haben wir noch ja andere Themen im Leben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur Fußball im Leben haben und deswegen ist das schon eine Herausforderung. Aber für mich ist es so, wenn es dann zu Ende geht, dann ist es auch in Ordnung. Also dann hat man so viel erlebt und auch so viele schöne Momente im Fußball gehabt, dann passt es auch.
Also ich kann nur sagen, ich sehe sie immer sehr gern und habe immer eigentlich ein gutes Gefühl, wenn sie schießen. Nicht nur, weil sie ja Franke sind, sondern auch, weil sie einfach Souveränität ausstrahlen. Und das ist, wenn man einen Schiri hast, wo es weißt, der hat die Souveränität und die Erfahrung. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn der Schiri ein bisschen älter ist als die Spieler, weil er dann auch ein bisschen, er ist ja so eine Art Vaterfigur auf dem Platz auch. Also wir würden uns freuen alle, wenn sie noch länger bleiben. Und egal wie. Ja, alles, alles Gute, viel Erfolg weiter.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Das war Auf eine weiß-blaue Tasse, der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.